Also bekanntermaßen trennten die beiden Deutschlands eine Grenzmauer an der innerdeutschen Grenze. Zwischen 1961 und 1989 kamen an dieser innerdeutschen Grenze über 100 Menschen bei dem Versuch, die Mauer zu überwinden, zu Tode. Es gab tatsächlich einen Schießbefehl. Jeden Morgen wurde den Soldaten eingebläut: Wenn ihr jemanden seht, dann erschießt ihr den sofort. Ja, ihr verhindert die Republikflucht. Das Bundesverfassungsgericht macht sehr klar, dass es diesen Grundsatz des Rückwirkungsverbots Nulla Pönesine Lege 103 Absatz 2 Grundgesetz sehr, sehr ernst nimmt. Und trotzdem muss man eben sehen, und das ist halt auch die Erfahrung des Grundgesetzes vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Terrors, dass es Situationen gibt, in denen das geschriebene Recht schlechthin unerträglich ungerecht ist. Und damit müssen wir umgehen als JuristInnen. Jemanden zu erschießen, von dem keine Gefahr ausgeht, der einfach von einem Ufer zum anderen Ufer schwimmt, das ist schon absolut unmenschlich. Und das ist auch für die Täter im Tatzeitpunkt erkennbar.
Willkommen bei Spruchreif Klassiker. Mein Name ist Wendelin Neubert. Und zusammen mit Professor Emanuel Tofik von der EBS Law School gehe ich den Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf den Grund. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Jurafuchs bietet dir die Jura-Lernmethode, die funktioniert. Wir setzen die Erkenntnisse der Lernforschung um, damit du effektiver lernst, mehr behältst und bessere Klausuren schreibst. Unsere Expertinnen und Experten stellen für dich zusammen, was du für Studium, Referendariat und 2 Staatsexamina brauchst. Als Hörerin oder Hörer unseres Podcasts erhältst du Jurafuchs für einen Monat kostenlos. Lade dir dazu unsere preisgekrönte Jurafuchs-App herunter und gib in der App den Zugangscode SPRUCHREIF ein. Du kannst die App dann einen ganzen Monat lang testen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge SPRUCHREIF. Mein heutiger Gast ist Professor Emanuel Tofik, der den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht schon bekannt ist. Professor Tofik ist Professor in Wiesbaden an der EBS Law School. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik. Er ist auch Distinguished Scholar in Residence an der Peking University School of Transnational Law und Research Affiliate am Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Lieber Emanuel, herzlich willkommen zurück bei Spruchreif.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
Wir sprechen heute wieder über einen Klassiker in der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung. Und zwar über ganz besonders aufsehenerregende Verfahren, die sogenannten Mauerschützenverfahren und die dazu ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Lieber Emanuel, könntest du vielleicht zum Einstieg in Erinnerung rufen, was der Hintergrund dieses Mauerschützenverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht war?
Also bekanntermaßen trennten die beiden Deutschlands eine Grenzmauer, eine Grenzbefestigung an der innerdeutschen Grenze. Und zwischen 1961 und 1989 kamen an dieser innerdeutschen Grenze über 100 Menschen bei dem Versuch, die Mauer zu überwinden, zu Tode. Und nach der Wiedervereinigung wurde dann dieses Unrecht aufgearbeitet, unter anderem durch Prozesse beim LG Berlin, die dann in der Folge bis zum Bundesgerichtshof und später zum Bundesverfassungsgericht kamen. Ich kann vielleicht kurz den Sachverhalt der konkreten Verfassungsbeschwerde zugrunde lag oder den konkreten Verfassungsbeschwerden schildern. Es gab hier 4 Beschwerdeführer. Es waren 3 ehemalige Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrats der DDR und ein sogenannter Mauerschütze, also einer, der tatsächlich geschossen hat. Und die haben sich gegen Urteile des Landgerichts Berlin sowie des Bundesgerichtshofs gewendet. Das Landgericht Berlin hatte die 3 ehemaligen Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrats wegen Beihilfe bzw. Anstiftung zum Totschlag verurteilt. Der BGH endete dieses Urteil dann derart ab, dass sie als Täter, Mittäter und nicht nur als Gehilfen für schuldig befunden wurden. Das Landgericht hielt die Beteiligung an der Tötung von 6 Menschen für nachgewiesen und die Täter für überführt, die zwischen 1971 und 1989 aus der DDR über die innerdeutsche Grenze fliehen wollten. Und sie sind sozusagen damit Teil dieser über 100 zu Tode gekommenen Menschen an der Grenze.
Also müssen Sie ja wirklich in Erinnerung rufen, dass die Menschen, die aus der ehemaligen DDR fliehen wollten, nicht einfach ausreisen konnten, ganz überwiegend, sondern die Grenzmauer, die Grenzanlagen überwinden mussten und bei diesem Versuch, die zu überwinden, dann auch mit Waffengewalt, also konkret mit Schusswaffengewalt, daran gehindert werden sollten und dadurch zu Tode kamen. Und deshalb hast du ja gerade auch schon beschrieben, haben wir eigentlich zwei verschiedene Gruppen. Wir haben den sogenannten Mauerschützen, den Soldaten, der an der Grenzanlage stand und dann die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Aber wir haben auch die Täter hinter dem Täter, hier eben die Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrats, glaube ich, der DDR, die dieses Regime erschaffen haben, die für die Regelung verantwortlich waren, aber die auch noch darüber hinausgingen, also die auch dieses Tun der Mauerschützen belobigt haben, sie dafür ausgezeichnet haben.
Genau, bei dem konkreten Mauerschützen, der hier angeklagt war, der war Angehöriger der DDR-Grenztruppen, also der Nationalen Volksarmee, und wurde eben wegen Totschlags eines DDR-Flüchtlings zu einer Jugendstrafe verurteilt. Er hatte im Februar 1972 einen Mann erschossen, der die Spree in Richtung auf das Kreuzberger Ufer durchschwimmen wollte, um im Westen zu bleiben. Von diesem Mann ging keine Gefahr in irgendeiner Form aus. Er hat keine Angriffe tätig, sondern er ist wirklich einfach durch die Spree geschwommen in Richtung auf den Westen hin. Und gemeinsam mit einem Mitangeklagten schoss er mit auf Dauerfeuer gestellten Maschinenpistolen auf diesen Schwimmer, der dann einen Kopfschuss erlitt und in der Spree unterging. Aber direkt am nächsten Tag wurde der Täter mit einem Leistungsabzeichen sowie einer Prämie von 150 Mark, was damals durchaus ein stolzer Betrag war, ausgezeichnet. Und das ist nochmal vielleicht auch die Rolle, du hast schon gesagt, Täter hinter dem Täter, die dem Nationalen Verteidigungsrat zukam. Also die haben insgesamt, das lässt sich den Entscheidungen auch sehr schön entnehmen, so eine Atmosphäre erzeugt, wo völlig klar war, es muss mit Waffengewalt gegen diese Republikflüchtlinge vorgegangen werden. Das ist ständig repetiert worden bei morgendlichen Appellen. Und die Rechtsgrundlage dafür, die war sozusagen nur angedeutet in den gesetzlichen Normen der DDR, sondern wurde dann in verschiedenen Befehlsdokumenten und vor allen Dingen aber durch dieses immer wieder mündliche Repetieren geschaffen. Und für die war nach den Feststellungen der Gerichte vor allen Dingen der Nationale Verteidigungsrat zuständig. Also was man beobachtet ist, es gibt gesetzliche Grundlagen für diesen Schießbefehl, wie er hinterher genannt wurde. Aber eigentlich ist es vor allen Dingen das immer wieder Wiederholen und sind es mündliche Äußerungen, auf die das am Ende gestützt wird und die so eine Atmosphäre erzeugen, in denen es zu diesen Taten kommt.
Okay. Da sind wir schon übergegangen zu den rechtlichen Hintergründen dieses Schusswaffengebrauchs. Und du hattest beschrieben, es gab zum einen ja gewissermaßen übergesetzliche Anordnung, Regelungen, aber auch diese Atmosphäre. Aber jetzt gibt es in dem Verfahren, da werden jetzt ganz konkrete rechtliche Regelungen auch vor Augen geführt oder diskutiert. Vielleicht können wir da nochmal eingehen. Also verstehen, wie diese Taten aus Sicht des DDR-Rechts rechtlich zu würdigen waren, warum es hier überhaupt auf welches Recht ankommt. Das ist ja eine unglaublich spannende Situation. Ne? Wir haben die Zeit nach der Wiedervereinigung, jetzt kommt ein bundesrepublikanisches Landgericht daher und beginnt Strafverfahren zu führen gegen Bürger der ehemaligen DDR, die es so nicht mehr gibt.
Genau, also das ist die erste Frage, die sich einem natürlich aufdrängt, ist, warum werden hier DDR-Soldaten nach BRD-Strafrecht abgeurteilt? Und in der Tat war das auch in den Verfahren ein großes Thema. Insbesondere die drei Funktionäre haben sich auf völkerrechtliche Immunität als Repräsentanten eines fremden Staates berufen. Das hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt, weil die DDR nicht mehr existiere und ist dann auch auf den Einigungsvertrag eingegangen, also auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschland vom 31.08.1990. Dem Vertrag sei nicht zu entnehmen, dass Handlungen von Mitgliedern staatlicher Organe der ehemaligen DDR von der Strafverfolgung ausgenommen werden sollen. Im Gegenteil ließen Artikel 17 und Artikel 18 des Einigungsvertrags erkennen, dass die vertragsschließenden Parteien von rechtsstaats- und verfassungswidrigen Maßnahmen und Handlungen staatlicher Organe der DDR ausgingen. Also man hat sozusagen im Einigungsvertrag Hinweise darauf, dass allen Beteiligten klar war, dass da rechtsstaatswidrige und auch verfassungswidrige Maßnahmen vorgenommen wurden. Es war auch klar, dass diese Nachwirksamwerden des Beitritts zumindest zu Rehabilitation oder Entschädigung führen sollten. Also auch das war schon im Einigungsvertrag angelegt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also aus diesen Erwägungen kann man jedenfalls nicht schließen, dass Strafverfolgung ausgeschlossen sein soll. Es gab auch Änderungen im EG-StGB, in den damaligen Paragraphen 315 folgende. Und auch da gab es keine Ausnahme für Straftaten von Mitgliedern staatlicher Organe der ehemaligen DDR. Insofern an das, sagt das Bundesverfassungsgericht, hätte man ja sonst auch denken können. Ist auch nicht der Fall, deswegen Fortführung. Dann war es so, dass nach dem Recht der DDR, das hat das Landgericht schon geprüft, nach dem Recht der DDR hätten die Beschwerdeführer den Tatbestand der Anstiftung zum Mord verwirklicht, also jedenfalls diese drei Funktionäre bzw. der Mauerschütze zum Mord. Und die Strafe nach dem DDR-StGB wäre höher ausgefallen als nach dem deutschen, also nach dem bundesrepublikanischen StGB.
Okay.
Und deswegen wurden sie nach dem bundesrepublikanischen StGB verurteilt, weil es die milderen Strafrahmen vorgesehen hat. Das ergibt sich aus § 2 Absatz 3 StGB, eine Norm, in die unser eins selten reingeschaut hat. Also jedenfalls mir ist die erst bewusst geworden mit dieser Entscheidung. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wie kommt es überhaupt dazu, dass diese Straftaten in der Bundesrepublik dann geahndet werden? Dazu gehört natürlich auch die Idee, dass Mord nicht verjährt, dass dieses DDR-Unrecht aufgearbeitet werden muss. Und dafür gibt es keine Hinderungsgründe. Die Beschwerdeführer haben dann aber eine Verletzung ihrer Rechte, und zwar ihrer Grundrechte, gerügt, auch gemessen an der deutschen, an der bundesrepublikanischen Verfassung, nämlich ihre Rechte aus Artikel 2, 1 und 2, 3, 1, 19, 4, 101 Absatz 1 und 2 und eben, und das ist sozusagen der Kern der Entscheidung, 103 Absatz 2.
Das Rückwirkungsverbot.
Genau, das Bundesverfassungsgericht hat alle Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen und dann eben sehr ausführlich argumentiert. Wie es zu dieser Entscheidung kommt, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher dazu. Du hattest nach den rechtlichen Hintergründen auch des Schusswaffengebrauchs an der innerdeutschen Grenze nach DDR-Recht gefragt. Das ist natürlich jetzt hier maßgeblich.
Ja, genau, weil das ist ja so spannend. Du hast ja gerade beschrieben, also diese Tat selbst der Mauerschützen und auch der Täter hinter dem Täter war ja auch nach DDR-Strafrecht strafbar. Wie geht das DDR-Recht denn damit um?
Hinter das Strafbar würde ich ein leichtes Fragezeichen setzen. Mhm, ja, also jedenfalls nach der DDR-Auslegung des DDR-Rechts. Das haben jedenfalls die Mauerschützen und die Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrats vorgetragen, sei es nicht strafbar gewesen. Und da ist es die Frage, letztlich im Kern geht es um Rechtfertigungsgründe, das deutet sich schon an, kann ich hier vorwegnehmen. Und letztlich geht es um die Frage, verfangen diese Rechtfertigungsgründe.
Ja.
Und dazu vielleicht ein bisschen Hintergrund zum Schusswaffengebrauch an der innerdeutschen Grenze. Dazu hat das Landgericht die entsprechenden Feststellungen getroffen. Und das Landgericht sagt, der Schusswaffengebrauch an der innerdeutschen Grenze beruhte auf grundlegenden Befehlen des Nationalen Verteidigungsrates, der nach Artikel 73 der DDR-Verfassung Hilfsorgan des Staatsrats war bei der Organisation der Landesverteidigung. Die Befugnisse der Grenztruppen zum Schusswaffengebrauch waren seit 1968 unter anderem in von der Volkskammer beschlossenen und im Gesetzblatt der DDR verkündeten Gesetzen geregelt. Da gibt es so zwei Phasen, sind unterschiedliche Gesetze einschlägig. Einmal das Volkspolizeigesetz und einmal das Grenzgesetz. Beiden ist gemein, dass sie letztlich die Angehörigen der Nationalen Volksarmee berechtigen in Erfüllung militärischer Wach-, Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben die festgelegten Befugnisse wahrzunehmen. Und zu diesen Befugnissen gehört auch der Schusswaffengebrauch. Und da gibt es eben einen Tatbestand, ich habe jetzt mal den aus dem Grenzgesetz, dem jüngeren Gesetz mitgebracht, 1982, Gesetz über die Staatsgrenze der DDR. Da gibt es einen Rechtfertigungsgrund. Ich zitiere mal, die Anwendung der Schusswaffe ist gerechtfertigt, um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer Straftat zu verhindern, die sich den Umständen nach als Verbrechen darstellt. Sie ist auch gerechtfertigt zur Ergreifung von Personen, die eines Verbrechens dringend verdächtig sind. Verbrechen in der DDR war alles, was ab 2 Jahren galt, also ab 2 Jahren Mindeststrafmaß hatte, wo die Gesetze mindestens 2 Jahre Haftstrafe vorsahen. Dann gab es in den Strafgesetzen die Tatbestände der Republikflucht und des ungesetzlichen Grenzübertritts. Das waren der Sache nach nicht Verbrechen, sondern nur in den besonders schweren Fällen waren es Verbrechen. Und da ist sozusagen die DDR-Justiz dazu gekommen, dass es aber de facto immer Verbrechen waren, weil sozusagen eine gefährliche Methode aus dem Vergehen ein Verbrechen machte. Und zur gefährlichen Methode gehörte aber schon die Überwindung der Grenzbefestigung mit Hilfsmitteln. Also wenn man eine Leiter an die Mauer angestellt hat, um die Mauer zu überwinden, war das schon eine gefährliche Methode. Damit war es Verbrechen. Und weil es dann ein Verbrechen war, war der Schusswaffengebrauch nach dem Grenzgesetz und eben nach dem FOPO-Gesetz auch zulässig.
Okay. Also vielleicht nochmal, um zusammenzufassen, wir haben zwar eigentlich einen Straftatbestand, auch nach DDR-Recht, der die Tötung von Menschen strafrechtlich ahndet.
Jawohl.
Aber wir haben hier in dem Grenzgesetz bzw. dem FOPO-Gesetz, jetzt, du hast das Grenzgesetz, das ist dieser 27 Absatz 2 DDR-Grenzgesetz, einen Rechtfertigungsgrund für die Tötung anderer Menschen durch Staatsorgane, was für sich genommen auch erstmal eher ungewöhnlich ist, aber wir haben diesen Rechtfertigungsgrund und der knüpft wiederum an die Verhinderung von Verbrechen und dieses Verbrechen ist jetzt dieser von dir benannte, der mit 213 DDR-StGB, also der ungesetzliche Grenzübertritt. Also die Volkspolizei oder die Grenzschützer dürfen eben diesen Schusswaffengebrauch vermeintlich einsetzen, um einen Grenzübertritt zu verhindern und sind, wenn sie das tun, mit Schusswaffengewalt und dabei jemanden töten, dann eben gerechtfertigt. Das ist also die rechtliche Konstruktion, die diesem Strafrecht in der DDR zugrunde liegt.
Wobei man auch da noch sagen muss, selbst das ist noch lückenhaft. Also zwischen Rechtfertigung und Schießbefehl ist ja auch noch ein weiter Weg. Ja, also man könnte sagen, sie waren möglicherweise, und das werden wir gleich sehen, auch das ist schon nicht der Fall, schon der Rechtfertigungsgrund trägt nicht. Aber hier war es ja noch schlimmer. Es gab tatsächlich einen Schießbefehl, die wurden ausgezeichnet, belobigt, bekamen irgendwie Prämien ausgezahlt und so weiter. Ja, und insofern hat, das ist wichtig für die Mittäterschaft der Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates, weil die sozusagen durch dieses ständige Repetieren, durch die Vergatterung am Morgen, jeden Morgen wurde den Soldaten eingebläut, wenn ihr jemanden seht, dann erschießt ihr den sofort. Ja, ihr verhindert die Republikflucht. Ja. Und das geht noch ein bisschen über den Rechtfertigungsgrund vielleicht hinaus. Es hat umgekehrt dann beim Soldaten, der beim eigentlichen Mauerschützen, dann dazu geführt, dass er sich auf den Befehlsnotstand berufen hat. Ja, also er hat gesagt, jetzt hier, ich bin nur das letzte Glied in einer langen Kette von Befehlen. Im Militär muss man Befehlen folgen. Und deswegen macht er sozusagen zusätzlich den Rechtfertigungsgrund des Befehlsnotstands geltend. Die Verletzung und die Tötung von Republikflüchtlingen, führt er aus, seien durch den Schießbefehl angeordnet worden. Und dieser Schießbefehl selbst sei nach 27.2 des Grenzgesetzes eben gerechtfertigt gewesen. Da war dann der Bundesgerichtshof der Auffassung, dass diese vermeintlichen Rechtfertigungsgründe des Grenzgesetzes nach der Radbruchschen Formel unbeachtlich seien Ich habe die Formulierung der Radbruchschen Formel auch nochmal im Original mitgebracht, weil ich finde, es ist ein wichtiges Stück Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, die hier aktualisiert wird, aktiviert wird in einem tatsächlichen Fall. Ein Radbruch sagt, der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Mhm. Es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Das ist sozusagen die Grundidee, die jetzt die Rechtsprechung, insbesondere BGH und natürlich im Anschluss daran auch das Bundesverfassungsgericht, in Position bringen gegen diesen Schießbefehl und gegen die Rechtfertigungsgründe.
Okay. Also wir haben eben eine Situation, in der Täter hinter dem Täter, aber auch der Täter selbst sich einfach darauf berufen, das war Recht, das war eben das Recht, das galt. Ich fand es nicht gut oder ich fand es auch gut, das ist unerheblich, das war die Rechtslage. Und du hast jetzt schon angeführt, es gibt einen rechtsphilosophischen Gedanken, der diese Verteidigungsstrategie grundlegend in Zweifel zieht. Er sagt, ich kann nicht einfach nur sagen, nur weil etwas Recht ist, kann ich mich ja auch darauf berufen. Radbruch geht ja sogar noch weiter und sagt, ein Recht, das so immanent ungerecht ist, das hat schon gar keinen Rechtscharakter. Ne? Ja. Aber das ist ja ein super spannender Gedanke, weil wir den auch kennen aus der Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht.
Genau, ja. Da ist ja sozusagen ja entstanden, das ist sozusagen, da ist ja besonders prominent diskutiert worden auch, genau. Und das ist jetzt sozusagen der zweite große Anwendungsfall, wenn man so will. Ja. In der deutschen Geschichte. Und ich finde es auch ganz schön, das Landgericht Berlin hat da auch zu Stellung bezogen zu dieser Idee und hinsichtlich der Täter ausgeführt, es sei auch für sie offensichtlich gewesen, dass es sich bei dem Schuss auf den Republikflüchtling oder auf diesen Flüchtenden um einen Verstoß gegen das Gebot der Menschlichkeit handle. Also das sei sozusagen nicht rechtfertigbar gewesen. Und das Schießen auf einen unbewaffneten Menschen, der eben deutlich erkennbar nichts weiter vorgehabt habe, als das andere Ufer zu erreichen, von dem keine Gefahr ausgegangen ist, der keinen Schaden verursacht hat, das könne unter keinem denkbaren Gesichtspunkt gerechtfertigt werden oder gerechtfertigt sein. Und das sozusagen sagt nicht nur das Landgericht selbst, sondern das Landgericht sagt, das sei auch den Tätern erkennbar gewesen.
Da kommt ein Konflikt zum Ausdruck, den wir jetzt nochmal auch mit Blick auf die maßgeblichen Normen vertieft uns anschauen müssen, nämlich ein Konflikt zwischen positivem Recht und materieller Gerechtigkeit. Und hier kommt dieser Konflikt normativ so zum Tragen, dass eben die Täter sich auf diese Vorschrift berufen, die wir gerade beschrieben haben. Und sie sagen jetzt, die nachträgliche Verurteilung verstieße jetzt gegen das Rückwirkungsverbot. Du hattest auch schon gesagt, das Rückwirkungsverbot, auf das sie sich berufen haben, das normiert ist in Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Lass uns da vielleicht nochmal ansetzen, bevor wir auf die konkrete Anwendung der Radbruchschen Formel in diesem Fall kommen, auch vielleicht auf die kritische Würdigung. Also, was besagt denn das Rückwirkungsverbot eigentlich genau?
Genau, also wir haben uns jetzt sozusagen so ein bisschen zusammengepuzzelt, einmal den Sachverhalt und dann so eine der tragenden rechtsphilosophischen Erwägungen. Jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, wie fügen wir das alles in die Sprache des Rechts? Ja, wie machen wir daraus einen Fall, den wir rechtlich behandeln wollen können und was sind da die rechtlichen Normen? Und du hast gesagt, Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz ist hier Dreh- und Angelpunkt der rechtlichen Beurteilung. Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung, das Rückwirkungsverbot, das ordnet sich ein in den Grundsatz nulla pöne sine lege. Der hat eben unterschiedliche Dimension, dieser Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz. Danach kann grundsätzlich ein Verhalten nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit bereits vor Tatbegehung normiert war. Mhm. Und das heißt, die BürgerInnen müssen also wissen, welches Verhalten von ihnen erwartet wird und welches strafrechtlich relevant ist, um ihr Verhalten am Recht ausrichten zu können. Das ist sozusagen die Grundidee. Mhm.
Grundidee, rechtsstaatlicher Grundidee, Gedanke, ne?
Genau, Ausdruck des Rechtsstaatsverständnisses und des Rechtsstaatsprinzips. Und das hat dann hat unterschiedliche Dimensionen, wenn man so möchte. Eins ist, der erste ist nulla poena sine lege scripta, also die Strafbarkeit muss sich aus einem formellen Gesetz ergeben, das ist im Prinzip der Vorbehalt des Gesetzes. Das heißt auch, dass der Rückgriff auf Gewohnheitsrecht ausgeschlossen ist. Mhm. Dann haben wir den Grundsatz nulla poena sine lege certa, also der Tatbestand der strafbegründenden Norm muss bestimmt sein, so dass sich daraus eindeutig ergibt, welches Verhalten verboten ist. Das ist so eine Ausformung des Bestimmtheitsgebots, wenn man so will. Was allerdings per se nicht ausschließt, dass unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden. Das muss man dann immer sagen. Ne? Beispielsweise der Gewaltbegriff im Rahmen der Nötigung 240 StGB genügt dem. Dann gibt es den Grundsatz nulla poena sine lege stricta. Das ist letztlich das Analogieverbot im Strafrecht. Mhm. Und für unseren Fall jetzt entscheidend nulla poena sine lege previa. Also Artikel 103 Absatz 2 normiert ein absolutes Rückwirkungsverbot.
Also ich darf nicht bestraft werden nach einer Tat, nach einem Strafgesetz, das es zum Zeitpunkt der Tat nicht gab.
Genau, also das Verhalten muss zum Zeitpunkt der Straftat schon strafbewehrt sein. Genau so. Ja. Und dazu gehört auch, dass eine nachträgliche Verschärfung des Strafrahmens unzulässig ist. Ja, also das ist der Grundsatz, der hier greift. Und da ist jetzt die Frage, okay, wie kommen wir eigentlich dazu? Und das Bundesverfassungsgericht erläutert das sehr schön, führt das eigentlich sehr schön aus und führt das zurück auf eine besondere Vertrauensgrundlage, die Strafgesetze tragen, wenn sie von einem an die Grundrechte gebundenen demokratischen Gesetzgeber erlassen werden.
Okay, das ist ja interessant. Also das ist die Begründung des Bundesverfassungsgerichts für dieses Rückwirkungsverbot.
Genau, also man muss vertrauen können in die Stabilität der Gesetze. Man muss sein Verhalten an den geltenden Gesetzen ausrichten können. Mhm. Und ein freiheitlich-demokratischer Staat muss dieses Vertrauen schützen. Ja, also ich bringe gerne das Beispiel des Stalkings. Ja, solange das Stalking nicht strafbar ist, auch wenn wir alle wissen, das ist nicht in Ordnung, kann ich sozusagen nicht nachträglich jemanden für Stalken bestrafen. Erst in dem Augenblick, wo es strafbar wird, ab dem Zeitpunkt ist dieses Verhalten dann auch strafbar und kann angeklagt werden, etc. etc. Ja. Ja. Aber davor ist es eben nicht strafbewehrt.
Okay. Und es ist ja spannend, weil das Bundesverfassungsgericht hier, so verstehe ich dich, nicht nur anknüpft an die Frage, ob zum Zeitpunkt der Tat ein Straftatbestand, der das strafbare Verhalten unter Strafe stellt, bestand, sondern auch sagt, wir müssen auch Rechtfertigungsgründe uns anschauen. Wir müssen uns auch fragen, ob das Verhalten zum Tatzeitpunkt möglicherweise gerechtfertigt war.
Genau. Also, weil nach DDR-Strafrecht war die Tötung eines Menschen strafbar. Mhm. Ja, also sozusagen, das ist zum Tatzeitpunkt bereits strafbewehrt gewesen, dieses Verhalten. Und jetzt gab es zum Tatzeitpunkt aber einen Rechtfertigungsgrund. Und die Frage ist auch dieser Rechtfertigungsgrund eigentlich, der sozusagen die von Strafe befreit, ja, ist der auch verfassungsrechtlich stabil, sagen wir mal. Ja. Ja. Und da kann man der Formulierung schon entnehmen, wohin es geht. Also wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, besondere Vertrauensgrundlage, wenn es um einen an die Grundrechte gebundenen demokratischen Gesetzgeber geht, dann hört man schon mit, okay, also sozusagen ein Unrechtsstaat, wie es die DDR war, der erzeugt solches Vertrauen nicht.
Mhm. Ja. Okay.
Und das ist sozusagen dann jetzt mit Blick auf Radbruch auch eine spannende Wendung, weil wir lesen Radbruch ja immer so, dass das Verhältnis zwischen Vertrauensschutz einerseits und materieller Gerechtigkeit andererseits unerträglich gespannt ist. Ja. Und das kennen wir, dieses Prinzip kennen wir in vielen anderen Regelungsbereichen auch. Also wenn man, vielleicht darf ich hier einen kurzen Schlenker ins Verwaltungsrecht machen, wenn man da hinschaut, beispielsweise bei der Subventionsvergabe, da kann ich irgendwann einen Verwaltungsakt nicht mehr zurücknehmen. Ja. Mhm. Vertrauensschutz, Rechtssicherheit, hohes Gut im Rechtsstaat. Irgendwann sollen die Sachverhalte auch abgeschlossen sein. Ja. Aber wenn ich mir beispielsweise den Subventionsbescheid durch falsche Angaben erschlichen habe, wenn ich gedroht oder bestochen habe, dann entsteht dieses Vertrauen nicht. Und dann ist die Spannung zwischen Vertrauen und materieller Gerechtigkeit so groß, dass wir sagen, dann können wir einen solchen Bescheid auch wieder aufheben. Und so ähnlich ist es hier auch. Wir haben sozusagen ein Spannungsverhältnis zwischen Vertrauensschutz, Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit. Mhm. Und wenn dieses Spannungsverhältnis unerträglich groß wird, das ist das, was Radbruch sagt, dann überwiegt die materielle Gerechtigkeit. Ja. Und in diesem Fall sagt das Bundesverfassungsgericht, aber macht noch sozusagen einen zusätzlichen Kniff und sagt, ja, einerseits ist die Spannung unerträglich groß, aber es konnte schon überhaupt kein Vertrauen entstehen. Mhm. Ja, also das Vertrauen in den Bestand dieses Rechtfertigungstatbestands, das ist nicht schutzwürdig in dem Sinne. Und deswegen können wir diesen Konflikt zugunsten der materiellen Gerechtigkeit auflösen.
Das ist wahnsinnig spannend, weil da ja das Bundesverfassungsgericht sehr weit geht. Es fängt ja an, eigentlich zu argumentieren, dass dieses Rückwirkungsverbot sei absolut und auch formell, also unglaublich strikt. Also kein klassischer, abwägbarer Verfassungssatz.
Richtig.
Und doch zu dieser Ausnahme kommt. Und diese Ausnahme, wie du es beschrieben hast, an diese Vertrauensgrundlage anknüpft. Und da ist ganz spannend, muss ich dir fragen, warum fällt diese Vertrauensgrundlage hier in sich zusammen? Liegt es nur daran, dass die DDR jetzt kein, nach unserem Verständnis, demokratischer Rechtsstaat war? Oder woran knüpft das Bundesverfassungsgericht diesen Zusammenbruch der Vertrauensgrundlage?
Ja, es sagt letztlich, man kann sich auf, also das ist so offensichtlich, dass das Unrecht ist, ist das eine. Und es ist sozusagen tatsächlich ein nicht an die Grundrechte gebundener, undemokratischer Staat. Ja. Dieser Staat ist weggefallen. Und sozusagen so eine zusätzliche argumentative Pirouette dreht das Bundesverfassungsgericht dann, indem es auch sagt, und ich glaube, der BGH macht das auch schon, es wäre für den jetzigen Staat, für die Bundesrepublik auch verfassungswidrig und sozusagen widersinnig. Es würde gegen die eigenen Grundüberzeugungen der Verfassung und Grundlagen der Verfassung gehen, wenn jetzt dieser Rechtfertigungsgrund weiter angewendet würde.
Okay.
Also das ist so auch aufgefächert, das Argument, sozusagen einerseits konnten die Täter schon nicht darauf vertrauen, es hätte ihnen schon klar sein müssen. Zweitens kann ein von einem Unrechtsstaat aufgestellter Rechtssatz dieses Vertrauen nicht erzeugen und begründen und stabil halten. Mhm. Und drittens, wenn es zur Anwendung dieses Rechtfertigungsgrundes käme, würden wir überspitzt gesprochen rechtlich all das verraten, wofür das Grundgesetz letztlich steht.
Mhm. Das ist natürlich offen für Kritik, denn es handelt sich um einen sehr weit gefassten Rechtssatz, der auch noch einer rechtsphilosophischen Schrift entnommen ist und der mit sehr offenen, sehr schwer zu fassenden Begriffen arbeitet. Also Radbruch sagt ja unerträglich ungerecht. Ist das nicht auch eine kritische Perspektive darauf? Zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidung hat ja eine ganz erhebliche Gruppe aus dem vor allem strafrechtlichen Schrifttum sich gegen diese Entscheidungen geäußert, sich kritisch dazu positioniert, weil sie sagt, naja, die überkommenen Grundsätze des Rückwirkungsverbots und des Verständnisses strafrechtlicher Rechtfertigungsgründe, die werden hier mit sehr weit gefassten rechtsphilosophischen Begriffen quasi aus dem Fenster geworfen. Wie geht man mit dieser Perspektive um?
Ja, wie du sagst, es ist eine sehr emphatisch vorgetragene Perspektive gewesen. Ich persönlich teile sie nicht. Ich finde, das Bundesverfassungsgericht macht sehr klar, dass es diesen Grundsatz des Rückwirkungsverbots nulla poenitentiae lege 103 Absatz 2 Grundgesetz sehr, sehr ernst nimmt. Mhm. Das ist gerade eben selber referiert. Also es ist kein abweckbares Grundrecht. Ja. Das ist sozusagen eine der Kernelemente der Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Und trotzdem muss man eben sehen, und das ist halt auch die Erfahrung des Grundgesetzes vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Terrors, mhm. dass es Situationen gibt, in denen das geschriebene Recht schlechthin unerträglich ungerecht ist. Mhm. Und damit müssen wir umgehen als JuristInnen. Ja, wir, mhm. Und das ist was, da wird's schmutzig. Das kriegen wir nicht sauber hin. Ja. Und ich meine, da gab es den Methodenstreit in der Weimarer Republik schon. Ja, also das ist so eine der ewigen Rechtsfragen meines Erachtens, die wir nie sauber werden lösen können. In einem Rechtsstaat, in einem funktionierenden Rechtsstaat, mit einer Verfassungsgerichtsbarkeit, mit einer funktionierenden Gerichtsbarkeit, mit einem verantwortlichen Parlament und so weiter. Ja, da wird man sagen, in aller Regel sind die Normen okay. Ja. Mhm. Und wenn nicht, wird es für verfassungswidrig erklärt. Das heißt, wir sind, also ja, aber in einem Staat, der sich diesen Grundsätzen nicht verpflichtet fühlt, wie im Nationalsozialismus, aber auch wie im SED-Regime unter dem in der DDR, da kann man diese gleichen Maßstäbe nicht anwenden. Mhm. Und ich finde, es ist, ja, es sind vage Begriffe, das ist richtig, das ist auch ein Problem. Aber es ist auf eine Art doch auch sehr klar abgegrenzt. Also das Prinzip wird sehr hoch gehalten, mhm. Und die Ausnahme wird sehr stark beschränkt.
Ja, mhm. Ja, du hattest es bereits.
Mhm. Unerträgliches Unrecht. Ja. Ja.
Du hattest es auch ausgangs genannt, als du die Radbruchsche Formel zitiert hast. Also da geht es nicht darum, eine Norm für unanwendbar zu erklären, die positives Recht ist, die geschrieben ist, die verabschiedet wurde, die irgendwie inhaltlich ungerecht ist oder die unzweckmäßig ist. Also das muss der Rechtsstaat akzeptieren, dass es solche Normen gibt. Davon gibt es sicher auch gar nicht so wenige. Und dass sie diese aber nur in bestimmten Fällen nicht mehr akzeptieren muss, wie du gerade beschrieben hattest, nämlich wenn es einen Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit in einem so unerträglichen Maße gibt, dass das Gesetz einfach als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Auch da weiterhin sehr offene Begriffe. Und da finde ich ganz spannend, das hattest du nämlich eingangs geschildert, dass es nicht bloß darum geht, dass man vielleicht einen anderen Staat ansieht als einen Staat, der unseren demokratischen Grundsätzen vielleicht nicht entspricht, sondern dass die Staatsmacht selbst schwerstes kriminelles Unrecht schafft. Nämlich sagt, erschießt die Grenze übertreten. Die sollen sterben dafür, dass sie sogenannte Republikflüchtlinge sind. Und das dann bestätigen und belobigen und dafür Prämien auszahlen. Ja. Ja, das ist den Anknüpfungspunkt dieses offenkundigen, unerträglichen Unrechts.
Ja, und vielleicht darf ich das verlängern auf den konkreten Fall bezogen. Ein unbewaffneter Schwimmer. Mhm. Ja, also ich meine, das muss man sich, glaube ich, schon mal vor Augen führen. Vielleicht sind wir auch stumpf durch unsere Filme und was weiß ich was geworden. Aber sozusagen jemanden zu erschießen, der von dem keine Gefahr ausgeht, der einfach von einem Ufer zum anderen Ufer schwimmt, das ist schon absolut unmenschlich. Mhm. Ja. Und das ist auch für die Täter im Tatzeitpunkt erkennbar. Mhm. Dass es da keinen Grund für gibt, für diesen
für diese Tat. Da tritt eben auch der Unterschied zutage, der in der kritischen Auseinandersetzung mit diesen Entscheidungen oft diskutiert wurde, nämlich die Frage, was unterscheidet eigentlich diesen Schießbefehl von dem Schusswaffengebrauch, den das deutsche Polizeirecht vorsieht. Ja, das war so, du hast es gerade genannt. Also, wir wissen ja, im deutschen Polizeirecht brauchst du eine Gefahr und wenn du sozusagen einen finalen Rettungsschuss, wie es heißt, abgeben möchtest, dann brauchst du eine unmittelbar bestehende, nicht anders abwendbare Gefahr für Leib und Leben anderer Menschen. Ja, also da haben wir eine ganz andere Konstellation. Das zeigt eben auch, wie diese Normen unterschiedlich gestaltet sind und wie die Abwägung zwischen den betroffenen Rechtsgütern verläuft. Ne? In dem DDR-Grenzregime, das, glaube ich, hilft auch, sich das mal vor Augen zu führen, aus Perspektive des Verhältnismäßigkeitsprinzips hat die Verhinderung des Grenzübertritts Vorrang vor dem Leben.
Ja.
Das wäre aus unserer Perspektive des Verhältnismäßigkeitsprinzips, also da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass das offensichtlich unverhältnismäßig ist. Und das ist ja auch das, was du beschrieben hast. Deshalb war es erkennbar für den Grenzsoldaten.
Und so argumentieren auch Landgericht und BGH, Bundesverfassungsgericht dann, weil der Fokus auf den verfassungsrechtlichen Fragen liegt nicht mehr in dem Maße. Aber genau das ist die Argumentation, also diese Umkehrung, diese Perversion im engeren Wortsinne sogar, der Hierarchie der Rechtsgüter. Ja, also der Schutz vor Republikflucht geht vor das Leben. Das war schon auch nach DDR-Recht ja rechtswidrig. Also das war schon ja also nicht nur erkennbar sozusagen für die Täter falsch, sondern es für diese Umkehrung gab es sozusagen im DDR-Recht schon selbst auch keine hinreichende Rechtfertigung.
Diese Entscheidung wirkt so zwingend, weil sie besticht durch eine große Klarheit in Bezug auf das Verständnis materieller Gerechtigkeit und die Kraft, die materielle Gerechtigkeit haben kann, um rein formelle Rechtssätze des positiven Rechts in ganz engen Ausnahmefällen auszuhebeln und der materiellen Gerechtigkeit zum Tragen zu verhelfen. Das birgt natürlich auch ein Risiko, dass man den Begriff der materiellen Gerechtigkeit weit fasst und dadurch in die Lage versetzt wird, das positive Recht wiederum aufzuheben, auf eine Art und Weise, wie das Bundesverfassungsgericht es nicht intendiert. Siehst du diese Gefahr mit der Entscheidung verbunden?
Also ich bin ein Verfechter dieser Entscheidung, nur weil ich diese Gefahr nicht sehe. Also als du deinen Satz angefangen hast mit materieller Gerechtigkeit, habe ich gesagt, um Gottes Willen, wo geht das jetzt hin? Und dann kam aber Gott sei Dank der Einschub in ganz eng beschränkten Fällen. Also ich bin überhaupt kein Freund des Arguments materieller Gerechtigkeit. Das ist eigentlich in der Rechtsdogmatik kein tragfähiges Argument. Das mag rechtspolitisch, ja, sozusagen im Vorfeld ist das ein wichtiges Argument und ja, bei der Bewertung und so weiter kann man das zum Tragen bringen, aber rechtsdogmatisch darf, das ist aber gerecht oder das ist aber ungerecht, eigentlich keine Rolle spielen. Außer in sehr eng umgrenzten Fällen.
Mhm.
Da, wo wir sehen, das ist schlechthin unerträglich, das geht nicht, das ist so krass ungerecht und es hat so schwerwiegende Folgen für das Individuum, also dass hier Mord gerechtfertigt ist, das geht nicht.
Mhm.
Ja. Und deswegen, da kann man ganz ausnahmsweise vereinzelt mal bei himmelschreiendem Unrecht zu solchen Erwägungen kommen oder auf solche Erwägungen zurückgreifen. Mhm. Ansonsten nicht.
Mhm.
Ja, das finde ich einfach wichtig. Und ich finde, das bringt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sehr deutlich zum Ausdruck. Mhm. Ja, also indem es am Anfang diesen Grundsatzartikel 103 Absatz 2 nochmal so stark macht und so deutlich unterstreicht und sozusagen sagt, im Prinzip abwägungsfest, ja und so. Und dann gibt es sozusagen ganz hohe Hürden, wo man ausnahmsweise sagen kann, okay, da müssen wir doch vom Rückwirkungsverbot eine Ausnahme zulassen.
Ja. Es hilft, sich auch noch vor Augen zu führen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus Perspektive der Europäischen Menschenrechtskonvention bestätigt hat. Einige der betroffenen Personen hatten ja Beschwerde zum EGMR eingelegt und sind dort aber nicht erfolgreich gewesen. Und es wird spannend sein, aber wie diese Frage, die du gerade nochmal aufgezeigt hast, diese Enge des Rückwirkungsverbots auch in anderen Verfahren relevant ist, ist ja kein super eng beschränktes, auf diesen einen Fall allein bezogenes Rechtsinstitut. Wir werden es in den nächsten Monaten beobachten, wenn das Bundesverfassungsgericht sich mit der Frage auseinandersetzt, ob die Wiederaufnahme von Strafverfahren zu Ungunsten des Angeklagten, die jetzt ja gesetzlich umgesetzt wurde, ob die verfassungskonform ist. Also es ist ein wiederkehrendes, grundlegendes Instrument des Rechtsstaats.
Also das ist eine sehr spannende Frage. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da gibt es gute Argumente, die in beide Richtungen gehen. Ich möchte nochmal sagen, dass ich glaube, dass das ist verwandt mit der Fragestellung, die wir hier diskutieren. Ich glaube aber, dass eine entscheidende Voraussetzung anders ist oder ein entscheidendes Merkmal. Und das ist nämlich tatsächlich die Frage, dass wir hier unter einem an die Freiheitsrechte gebundenen demokratischen Rechtsstaat leben. Sodass hier dieser Vertrauenstatbestand entsteht, während das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, in der DDR konnte dieser Vertrauenstatbestand nicht entstehen. Sodass auf eine Art, sagt das Bundesverfassungsgericht in der Mauerschützenentscheidung, geht eigentlich der Auflösung des Spannungsfeldes so ein bisschen aus dem Weg. Ja, weil es sagt, wenn man, und deswegen, ich habe vorhin von Ausnahme zum Rückwirkungsverbot gesprochen. Ich glaube, wenn man die Entscheidung streng liest, ist es gar keine Ausnahme, weil dieser Vertrauenstatbestand gar nicht entstanden ist. Mhm. Ja, das heißt, wir haben überhaupt kein Spannungsverhältnis. Mhm. Während beim rechtsstaatlich sanktionierten Abschluss eines Strafverfahrens dieser Vertrauenstatbestand möglicherweise entsteht und wir deswegen tatsächlich dieses Spannungsverhältnis zwischen materieller Gerechtigkeit, Vertrauensschutz, Rechtssicherheit haben. Und da stellt sich jetzt die Frage, okay, wie lösen wir das auf? Wobei man auch da natürlich sagen könnte, okay, Mord ist so eine schwerwiegende Straftat oder die Straftaten, die da thematisiert sind, das sind so schwerwiegende Straftaten, dass man auch da gucken kann, also Mord verjährt auch nicht, vielleicht. Also da kann man in beide Richtungen argumentieren.
Wir setzen es mit diesen Klassikerentscheidungen ja nicht nur aus dem besonderen Interesse, die wir daran haben, auseinander, sondern wir wollen die Entscheidung ja auch greifbar und lebhaft machen, gerade für die Studentinnen und Studenten und die Referendarinnen und Referendare. Und da stellt sich ein bisschen so die Frage nach der Prüfungsrelevanz einer solchen Entscheidung. Es ist eine Frage, die ich ungern stelle, aber die ich in diesem konkreten Fall stelle, weil ich immer eine Geschichte bemühe, die mir ein Staatsrechtlehrer mal erzählt hat. Der sagte, er hat diesen Fall in seiner Vorlesung behandelt. Und als er das tat, stand eine Gruppe von Studierenden auf und verließ den Saal. Und da fragte er sie, warum gehen sie denn? Und dann sagten die, ja, das ist nicht prüfungsrelevant. Mich würde interessieren, wie du auf diese Situation reagieren würdest, als Staatsrechtslehrer.
Ich kenne den Staatsrechtslehrer, der hat mir die Geschichte auch erzählt. Und ich muss sagen, ich bin auch schockiert darüber. Ich muss sagen, ganz grundsätzlich bedauere ich diese Frage immer. Also sie tut mir immer ein Stück weit weh. Ist das prüfungsrelevant? Weil das so ein bisschen das Leben und auch unseren Beruf und unsere Berufung verengt. Mhm. Ja. Also wir bilden uns doch auch menschlich, charakterlich. Wir wollen Judiz entwickeln. Das sind alles Dinge, auch so ein Judiz lässt sich jetzt, ist das prüfungsrelevant? Keine Ahnung. Ja, also es lässt sich schwer abprüfen, aber wir sozialisieren uns, wir bilden uns auch als JuristInnen und wir sind letztlich als, die meisten von uns werden in irgendeiner Form als Organe der Rechtspflege tätig. Ja, auch die Anwaltschaft gilt bei uns als Organ der Rechtspflege und es liegt zuvörderst an uns. Wir sind die vorderste Verteidigungslinie des Rechtsstaats als JuristInnen und Juristen. Ja. Und deswegen müssen wir diese Fragen verinnerlicht haben. Wir müssen unser Land, unsere Welt, unsere Umwelt davor schützen, dass es wieder zu einem Terror kommt wie unter dem Nationalsozialismus oder wie unter dem SED-Regime. Ja. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind sozusagen in dem Sinne, das ist vielleicht pathetisch, aber so ein Stück weit Gralshüter. Ja. Und deswegen müssen wir uns mit diesen Fragen auch auseinandersetzen, uns an ihnen bilden und ein Stück weit auch tragen wir damit Verantwortung für das Recht, für den rechtlichen Teil des Nie wieder, das sozusagen in unserer Verfassung verkörpert worden ist. Deswegen finde ich, das ist eine der fundamentalen Fragen, die wir uns stellen müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, jenseits aller Prüfungsrelevanz, weil wir in diesem Beruf tätig sein wollen. Ja. Und selbst wenn wir hinterher M&A-Transaktionen machen oder was auch immer, ja, ja, das ist sozusagen unsere Verantwortung in diesem System. Mhm. Erster Teil der Antwort. Zweiter Teil der Antwort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen Sie bitte in Paragraph 5a Richtergesetz. Mhm. Da gab es unlängst Änderungen in 5a Absatz 2. Ist jetzt ausdrücklich eingeführt worden, dass nicht nur die rechtswissenschaftlichen Methoden, sondern auch die philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen prüfungsrelevant sind, Pflichtfächer in der juristischen Staatsprüfung. Und die Vermittlung der Pflichtfächer erfolgt, so ausdrücklich § 5a Absatz 2 Deutsches Richtergesetz, in Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur. Die Inhalte des Studiums berücksichtigen die ethischen Grundlagen des Rechts und fördern die Fähigkeit zur kritischen Reflexion des Rechts. Kritische Reflexion war mein Punkt 1. Ja. Mhm. Und Punkt 2 ist, das ist sogar prüfungsrelevant und es ist zu Recht prüfungsrelevant. Das ist, wie gesagt, eine neue Änderung. Ich glaube, aus 2022 ist es in Kraft getreten. Ja. Das trickelt jetzt gerade überall durch auf die Landesgesetze auch, auf die Juristenausbildungsgesetze. Und ich kann sagen, in unserer Fakultät, wir haben beschlossen, dass wir Zusatzfragen in den Klausuren auch stellen werden, sowohl in den Klausuren, in den universitären Klausuren, aber auch, wenn wir gebeten und aufgerufen sind, Klausuren fürs Staatsexamen zu stellen, weil das wichtige Fragen sind. Und insofern würde ich sagen, Einwand dieser Studierenden, die die Vorlesung verlassen haben. Meine Reaktion darauf ist, wenn ihr nur da sitzt, wenn es prüfungsrelevant ist, erstens euer Schaden, aber zweitens, dann mache ich das halt prüfungsrelevant. Ja, und dann kommen diese Sachen auch in die Staatsprüfung. Und wir haben gerade eben über die Wiederaufnahme von Strafverfahren zu Ungunsten des Angeklagten gesprochen, diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die da ansteht. Ja. Ja. Die Verfassungsbeschwerden, die da anhängig sind, das sind ja auch Themen, die durchaus Klausurrelevanz haben und wo die Erwägungen, über die wir jetzt gesprochen haben, zum Tragen kommen und relevant werden. Deswegen würde ich sagen, es ist auch prüfungsrelevant, auch wenn ich hoffen würde, dieses Argument nicht führen zu müssen, sondern sozusagen schon mit dem ersten Argument zu überzeugen.
Lieber Emanuel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Ja, ich danke dir, lieber Wendelin, vielen Dank.
Eine detaillierte Aufbereitung der Mauerschützenentscheidung des Bundesverfassungsgerichts findet ihr in der Jurafuchs-App. Mit dem Code SPRUCHREIF ist der erste Monat für euch kostenlos. Mein Name ist Wendelin Neubert. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.